Da war eigentlich voll Sturm und weit und breit niemand, außer so eine Gruppe mit Leuten, die irgendwie auch 5 Hunde dabei hatten. Die kamen uns
Stimmt.
entgegen. Als wir so auf Hörweite kamen irgendwann, schrie uns der eine entgegen: What breed is your dog? So gegen den Wind, gegen diesen Sturm geschrien. Und wir dann zurückgeschrien: He's a rescue. Und dann waren die so: Oh, der sieht so toll aus. Also die waren alle schon
Ja, also
richtig, richtig hundefreundlich.
ja.
Schon mal vom Snowdonia Way gehört? Ich ehrlich gesagt nicht. Und ich war schon in Wales. Snowdonia kenne ich, den Snowdon, den kenne ich auch. Aber den Snowdonia Way, das ist auf jeden Fall was Neues für mich gewesen. Nichts Überraschendes, die Welt ist groß und bietet ganz viel. Marei und Jan sind ihn aber gewandert und haben ganz viel Inspiration und Information mitgebracht. Vielleicht stehst du ja drauf auf Weitwanderung. Sie sind das Ganze auch noch mit ihrem Hund gewandert und waren auch viel Wildzelten. Und ja, es ist auf jeden Fall ein unglaublich spannendes Gespräch. Ich freue mich, dass sie zu Gast sind und halt eben diese Geschichte mitgebracht haben. Mehr Informationen zu ihnen und zur Wanderung findest du in den Shownotes. Wir haben alles da reingepackt, damit du nicht weiter suchen musst. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dieser Folge. Und bevor es losgeht, nochmal ganz kurz Werbung eigener Sache. Mache ich jede Woche. Abonnier doch bitte diesen Podcast, falls du es noch nicht gemacht haben solltest. Wenn du jetzt durch die Suche auf uns aufmerksam geworden bist, würde mich wahnsinnig freuen, wenn du halt auch nächste Woche einschaltest. Denn jede Woche haben wir hier ganz tolle, besondere Gäste mit ihren Geschichten rund um den Globus von Wandern, Radfahren, individuelle Reisen, Freiwilligenarbeit. Es ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich und ich glaube, man lernt wirklich jede Woche so ein bisschen was Neues dazu. Und wenn das nicht reicht, dann und du gerne jeden Tag was Neues dazu lernen würdest, dann haben wir auch noch den Off the Path Daily Podcast. Jeden Werktag, montags bis freitags, nur an Feiertagen und am Wochenende ist eine Pause drin, veröffentlichen wir eine kurze Folge, meistens um die 6-7 Minuten lang, über spannende Themen rund um unsere Welt. Das kann Kultur, Geschichte, Natur, Tiere sein, aber jeden Tag wachst du auf, beziehungsweise startest den Tag mit einem krassen Aha-Moment, und der deinen Tag und dein Leben auf jeden Fall bereichert, denn neues Wissen kann nie schaden. Und du kannst immer sagen, hey, sag mal, wusstest du? Immer wenn ein Gespräch komisch wird, dann kannst du sagen, sag mal, ich habe letztens gehört, wusstest du? Das kannst du auf jeden Fall im Off the Path Daily Podcast. Such einfach in der Podcast-Plattform deiner Wahl nach Off the Path. Dann findest du 2 Podcasts von mir und uns. Da würde es mich wahnsinnig freuen, wenn du da dran bleibst. Nun ganz viel Spaß mit dem Snowdonia Way und Wales mit Marei und Jan. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich freue mich, über Wales ein bisschen zu sprechen. Erzählt mal ein bisschen, wie seid ihr auf die Idee gekommen, eine Weitwanderung in der UK zu machen, in Wales, und dann auch noch so lange und dann auch noch mit Hund. Wie kam die Idee zustande?
Also wir waren das Jahr davor schon mal weitwandern. Das war so unser erster langer Trip zusammen, ehrlich gesagt. Und sind da ein bisschen so aufs Geschmäckle gekommen. Und mit Hund ist für uns gar keine Frage, der muss immer mit. Und da ist so eine Weitwanderung mit Zelt einfach das Beste, was man machen kann, finden wir. Und wir haben eigentlich am liebsten so Orte, die so ein bisschen ungewöhnlich sind. Also wir wollten jetzt nicht unbedingt eine klassische Alpenüberquerung machen oder was man sonst noch so liest, sondern wir wollten gerne ein bisschen was Außergewöhnlicheres machen oder was, was uns nicht so auf den ersten Blick ja ins Auge sticht. Und dann sind wir irgendwie über Researches und über Blogs so ein bisschen auf Wales gestoßen. Und ja, da sind wir dann hängen geblieben und haben uns so zur Vorbereitung irgendwie auch wochenlang dann einen Geschichtspodcast angehört über Wales und was man da so alles entdecken kann in der UK. Und ja, dann wurde es immer spannender für uns. Und dann
ursprünglich hatten wir auch mal den West Highland Way in Schottland ins Auge gefasst.
Ja, stimmt.
Und haben dann aber sehr viel gelesen davon, dass er halt recht überlaufen ist oder halt zumindest viele Leute da sind, dann Unmengen von Midges da rumfliegen, wenn er in der falschen Saison unterwegs ist.
Das ist für Jan auch besonders schlecht, weil mir ist das egal, aber Jan wird
irgendwie... Ich werde immer zerstochen.
Ja.
Das kenne ich. Schlimm.
Ja. Und ja, dann irgendwie hatten wir so Wales noch im Hinterkopf und haben dann geguckt, ob es in Wales nicht auch Fernwanderwege gäbe. Und sind eigentlich relativ schnell auf den Snowdonia Way dann gekommen, obwohl er auch irgendwie scheinbar nicht so bekannt ist oder nicht so viel gegangen wird.
Ich glaube, wir haben genau einen Blog gefunden, der diesen Snowdonia Way beschreibt. Das war so eine englischsprachige Fernwanderin und die hat so ein bisschen beschrieben, worum es da geht und hat gesagt, ah ja, genau, es gibt genau einen Reiseführer darüber, aber der ist super, total detailliert und da kann man sich gut informieren und ja, dann sind wir da hängen geblieben, weil es dann offensichtlich ja eine ausreichende Informationsquelle für diesen Weg für
uns. Ja. Also ich muss sagen, ich habe vorher auch noch nie was davon gehört. Ich war ja vor ein paar Jahren, Corona war ich in Wales. Und der Snowdon, der sagt mir natürlich was, der größte Berg der UK, auch wenn er natürlich für unsere Verhältnisse als Berg relativ niedrig ist. Und ja, ich habe mich ja so ein bisschen reingelesen, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Also ich bin auch sehr gespannt, was ihr da so rüber erzählt. Ich habe, was Fernwanderung in der UK angeht und vor allem in Wales, habe ich bisher vom Pembrokeshire Coastal Way gehört, dass der so toll an der Küste halt entlang gehen soll die ganze Zeit.
Wir waren tatsächlich auch nach dem Snowdonia Way in Pembrokeshire und haben dann noch so ein bisschen Strandtage gemacht sozusagen. Und dann sind wir auch einen Teil davon gelaufen. Der ist wirklich richtig schön. Ja. Aber wir haben uns so ein bisschen abschrecken lassen von so einem Küstenpfad. Weil sich das für uns so... Also wir wollten schon so ein bisschen eine sportliche Herausforderung haben und haben dann eben gehört, dass im Snowdonia Nationalpark die Berge einfach verhältnismäßig hoch sind. und so ein Küstenpfad eben eher... nicht, obwohl der auch diesen Abschnitt, den wir gemacht haben, der war auch schon relativ sportlich, muss man sagen. Dadurch, dass es ja immer auf und ab geht auf so einem Küstenfahren.
Das war auf jeden Fall auch sehr schön da unten, also mit den Steilküsten und so.
Ja, sehr schön. Wir sprechen auch noch gleich nochmal über den Snowdonia Way und natürlich halt eben auch, wie viele Kilometer ihr gemacht habt, wie viele Höhenmeter und wie anstrengend und wie nicht anstrengend es war und warum man vielleicht nicht immer auf jeden hören sollte, der einem über den Weg läuft. Wie seid ihr denn aber erstmal dahin gekommen? Ihr seid ja mit dem Hund unterwegs gewesen. Das macht ja eine Anreise in ein anderes Land immer so ein bisschen, sagen wir mal, länger. Man setzt sich nicht einfach direkt in den nächsten Flieger und ist in einer Stunde oder zwei dort, sondern man nimmt vielleicht ein paar Umwege. Welche Umwege habt ihr denn genommen?
Ja, genau. Also Fliegen, unser Hund wäre tatsächlich von der Größe her noch okay im Flieger, aber das kam für uns gar nicht in Frage und wir sind dann mit dem Auto gefahren und sind von uns aus, also wir kommen aus Nordrhein-Westfalen, sind wir nach Frankreich gefahren erstmal und dann wollten wir erst mit der Fähre übersetzen nach UK und haben dann aber gelesen, dass der Hund dann im Auto bleiben muss auf dieser Fähre und wir aber nicht im Auto bleiben dürfen. Und das ist für unseren Hund, kommt das auf jeden Fall nicht in Frage. und dann haben wir uns entschieden, relativ kurzfristig, dass wir diesen Zug nehmen von Frankreich aus nach UK.
Und den Eurotunnel.
Ja, genau. Und das war mega gut. Wir haben vielleicht 20 Euro mehr bezahlt, umgerechnet, und konnten dann einfach ja mit dem Hund zusammen super easy in diesen Zug reinfahren und waren dann eine halbe Stunde früher da wegen der Zeitumstellung, als wir losgefahren sind.
Und ach krass, ja. Ja, klar. Aber mehr vom Tag.
Ja, das war auf jeden Fall super entspannt. Also einfach mit dem Auto auf den Zug gefahren, konnten dann im Auto sitzen bleiben und waren dann in der Dreiviertelstunde.
Wie muss man sich das vorstellen? Ich hab das noch nie gemacht, aber Fähre ganz viel. Aber das ist ja, du fährst ja auf den Zug drauf, ne? Das hast du gerade gesagt. Ja. Und dann, ich meine, diese Vorstellung, dass du dann so unter Meer in einer Röhre ist auf Meeresgrund, oder ich weiß gar nicht, ob die schwimmt, und dann durch diesen Ärmelkanal mit einer Hochgeschwindigkeit fährst und dann in diesem Auto, also du sitzt ja auch in einem Auto, ne? Du steigst ja nicht aus.
Genau, ganz normal so aus. Also die Vorstellung ist schon sehr wild und absurd, aber das tatsächliche Erlebnis ist ehrlich gesagt relativ nüchtern, weil man fährt einfach auf einen großen Bahnsteig, dann fährt man in einen großen Zug. Der ist halt irgendwie auch doppelstöckig.
Oben aber er sieht schon aus wie ein Raumschiff. Ja, also es ist schon auch ein bisschen cool.
Aber wenn man dann drin steht, dann hat man da halt so ein kleines Fensterchen, was man vielleicht sehen kann. Aber ansonsten ist es einfach zu und man steht zwischen Autos im Auto.
Und es ist dunkel.
Genau. Ja, also in dem Zug nicht, aber draußen natürlich dann schon. Und das, also.
Man darf aber auch aus dem Auto raus.
Ja, man darf schon aussteigen.
Und aber pink und so. Ja. Also, das ist erlaubt.
Und dann läuft man, also gut, dann läuft man halt einfach zwischen den Autos rum.
Ja, es ist ähnlich wie mit einer Fähre auch. Also da hat man halt ja so ein Parkdeck und im Zug steht man halt nur hintereinander. Aber
ja, und wie lange geht die Fahrt?
3/4 Stunde ungefähr.
Okay, also eigentlich ist es relativ überschaubar, ne?
Ja, das ist echt entspannt, ja.
Ja.
Und dann gibt es auch Toiletten und so und auch genau. Aber Aufenthalträume auch?
Nee.
Oder
nee.
Also einfach nur so, okay.
Ja. Man sitzt im Auto.
Ich kann es mir ungefähr vorstellen.
Ja, man kann zur Toilette gehen. Aber mehr.
Also wirklich wie ein Zug ohne Bordbistro. Und mit dem Hund war es auch richtig easy, weil, also um nach UK einzureisen, muss der natürlich einmal durchgeimpft sein. Und der muss so eine spezielle Wurmkur kriegen. Bandwurm ist das, glaube ich. Die muss man ihm dann einmal reindrücken lassen vom Tierarzt. Ich glaube, die darf man nur frühestens 5 Tage vor Abreise und spätestens 24 Stunden vorher geben, damit die ihm auch noch zeitnah wirkt. Und dann fährt man, bevor man auf dieses Bahngleis sozusagen fährt, fährt man erstmal mit dem Hund zu so einem kleinen Container. Da steigt man einmal aus, lässt den Chip auslesen, die Impfung kontrollieren und diesen Bandwurm-Eintrag. Man kriegt da so einen Sticker vom Tierarzt und dann kriegt man so ein Fähnchen fürs Auto. Da steht drauf, dass man mit Tier reist und fertig.
Ja, dann fährt man quasi über die Grenze, also checkt einmal aus Frankreich aus.
Genau, aus der EU.
Genau, und dann fährt man auf den Zug und dann fährt man eigentlich auch direkt, glaube ich, wenn man aus dem Zug rausfährt, quasi auf die Autobahn und ist da.
Ja, genau, da muss man vielleicht, wenn man mit Auto anreist.
Ja, das ist...
Also man fährt ja auf der rechten Seite rein in den Zug und dann fährt man auf der linken Seite raus, ne?
Genau. Ja, genau. Und dann muss man auch direkt on point sein.
Genau, dann ist man direkt auf der Autobahn, da muss man schon...
Links fahren.
Aber das Gute ist, also dadurch, dass man ja, wir sind dann nach Cardiff gefahren und haben da eine Nacht übernachtet und man fährt fast ja nur auf der Autobahn. Das heißt, das ist schon in Ordnung. Man fährt dann ja eh nur geradeaus. Was da ein bisschen herausfordernder ist, finde ich, sind diese kleinen Dörfer. Ja, genau. Oder in der Stadt.
Wie habt ihr das empfunden, dieses mit einem Linkslenker links zu fahren?
Zu zweit easy.
Ja, also es ist eine Umgewöhnung, erstmal kurz so quasi, aber wenn man dann drin ist, ist es eigentlich auch nicht mehr so schwierig, finde ich. Ja. Ich bin allerdings auch schon mal in Australien ja links gefahren, also
Ich finde, viel schwerer ist die Umstellung später, wenn du wieder zurückkommst, ne?
Mhm, ja, das stimmt.
Wenn du dann wieder auf der rechten Seite fährst und dann so normal, dann bist du so.
Ah, ja.
Komisch. Ich war jetzt letzte Woche oder vor 2 Wochen war ich in Northumberland, also Nordengland. Mhm, und sind wir auch im eigenen Auto. Und das fand ich halt, bin ich durcheinander gekommen. Mhm. Also stand ich zwar schon auf der rechten Seite, um halt aus dem Hotel ein- und auszusteigen, aber als ich mich reingesetzt habe, hatte ich das Bedürfnis, auf der rechten Seite zu fahren und dann kam mir einer entgegen und dachte ich so, irgendwas ist hier falsch. Und die haben mich so mit ganz großen Augen angeschaut, aber ich bin nicht gefahren und ich dachte so, komisch. Und dann habe ich realisiert, du bist falsch. Ja, aber es geht eigentlich, ne? Ja. Also, und vor allem, wenn man zu zweit ist, hat man natürlich 4 Augen, die darauf achten.
Genau.
Ja, ja.
Wenn man so abwechseln und sowas, ist dann ein bisschen.
Tatsächlich ist es mir auch einmal kurz passiert, als wir, ich glaube, von Cardiff nach McKinsey dann gefahren sind, zu dem Startpunkt von der Wanderung. Da war Polizei hinter uns und da war ich super nervös. Und da war so ein kleiner Ort mit so einer komischen Kreuzung, die relativ eng war. Und dann irgendwann hat die Polizei mich, glaube ich, sogar angehupt oder so richtig ungeduldig überholt. Und das war dann ein bisschen wild, aber das war das Einzige, meine ich. Ja.
Ja. Und in Wales später waren die Straßen eigentlich auch so eng, dass nur ein Auto da durchpasste, von daher.
Ja.
War das eine Frage mehr dann?
Wobei ich war ja da in Nordengland, es ist schon auch sehr, sehr eng. Diese alten Landstraßen, die sind halt eben für diese neuen, breiten Autos, wenn da 2 so dicke Panzer kommen, ist das echt ein bisschen.
Das fand ich auch.
Nicht viel Platz.
Ja, das stimmt.
Eure Wanderung, ihr seid den Snowdonia Way.
Genau.
Gelaufen. 200 Kilometer?
Das,
ungefähr?
Ja, die Variante, die wir gelaufen sind, hat 200 Kilometer. Der Weg ist so ein bisschen teilt sich quasi auf. Also es gibt einmal für jede Etappe quasi gibt es eine Mountain Route und eine Valley Route. Und der hat, wenn man die komplette Valley Route läuft, ungefähr 150 Kilometer. Wenn man die komplette Mountain Route läuft, hat er knapp 200 Kilometer.
Okay, also seid ihr entsprechend über die Berge, ihr habt ein bisschen angepasst, ne? Genau. Ihr seht mal, euer Start war ein bisschen anders als geplant.
Holprig, ja. Also der erste Tag war noch super, mega geiles Wetter. Wir haben uns richtig fit gefühlt und waren in so Green Rolling Hills unterwegs. Und es war halt nicht so, wie man sich Wales vorstellt, ehrlich gesagt.
Nee, sondern es war strahlender Sonnenschein und sehr warm.
Ja, genau, richtig schön. Wir wurden sogar am Start noch gewarnt, ob wir genug Wasser dabei hätten, weil es so warm ist und so weiter. Naja, und dann haben wir auch der erste Campspot, den wir da ausgewählt hatten für die erste Nacht, war auch so richtig idyllisch neben dem Weg. So, wir haben so Fotos gemacht von der untergehenden Sonne hinter dem Zelt und die Schafe liefen so abends über unserem Zelt lang. Es war richtig
sehr kitschig.
Naja, und dann sind wir am nächsten Tag früh los und haben uns richtig gefreut, weil wir nämlich auf den Highlight-Berg direkt am zweiten Tag schon sollten. Kada Idris heißt der. Mhm. Und der soll halt so das versteckte Highlight sein, weil das so neben dem Snowdon, glaube ich, der zweithöchste Gipfel des Weges war, meine ich. Und der war aber dann nicht so überlaufen. Und auf dem Weg dahin haben wir dann auch Leute getroffen, die so meinten, oh, könnt ihr euch richtig drauf freuen, da ist nichts los. Als wir dann da hochgelaufen sind, war da gerade ein Trailrunning-Rennen. Also war schon ein bisschen was los. Wir mussten dann mit den fetten Rucksäcken immer kurz bevor so ein Trailrunner auf uns zugestürmt kam, mal eben vom Weg springen, dann ein bisschen weiter, dann wieder den Hund nehmen, wieder vom Weg springen. Das war jetzt aber eigentlich eher witzig und nicht so schlimm. Und dann auf diesen Gipfel hoch war es tatsächlich auch richtig cool, weil die Aussichten so spektakulär waren. Es war immer noch strahlend blauer Himmel. Wir sind an so einer Ridgeline vorbeigegangen. Also auf der einen Seite Abgrund, auf der anderen Seite halt so eine grüne Wiese. Und dann mussten wir so ein bisschen klettern, um auf den Gipfel zu kommen. So mit Händen und Füßen. Das war aber total machbar. Also wir hatten 14 Kilo, glaube ich, an Gepäck dabei und das war völlig in Ordnung. Auch der Hund, der hat das...
Jeweils.
Ja, genau.
Der Hund, der konnte das auch super managen und dann sind wir abgestiegen und da waren wir schon körperlich angestrengt, so vom zweiten Tag direkt so ein geiler Gipfel und es war sehr warm, aber es war noch okay.
Der Abstieg war auch ein bisschen technischer als der Aufstieg eigentlich, fand ich.
Also, ja, genau.
Da waren immer im Grunde so Kanten, die man so ein bisschen runterklettern musste und dann ist man bis zur nächsten Stufe gelaufen so quasi, da musste man wieder runterklettern, also das war ein bisschen technischer.
Ja, und dann haben wir das aber noch ziemlich gut gemeistert und danach war aber scheinbar Ende in meinem Kopf. Und dann, ja, wie das so ist, man kommt dann wieder ins Flache und dann bin ich richtig doof umgeknickt. Das war echt übel, das war auch so richtig mit Schwindelgefühl und es gibt ja einmal dieses Umknicken, was so ein bisschen wehtut kurz, aber dann floppst du so zu einer Seite und dann floppt es wieder zurück und dann ist alles fein, dann tut es ein bisschen weh und es geht aber. Aber das war so richtig mit Schwindel und so ein leichtes Knallen, was man so hört, wenn so ein Band reißt und ja. Und dann war erstmal schön Rucksack absetzen und erstmal gucken, dass man wieder klarkommt. Und ich habe mich richtig, richtig geärgert, weil wir im Jahr davor ja, wie gesagt, schon mal so eine Tour gemacht haben. Und ich hatte mir ein halbes Jahr, bevor wir die Tour gemacht haben, das Kreuzband gerissen. Das heißt, ich war das Jahr davor auf der Tour schon nur so halb fit. Und ich hatte mich richtig auf Wales gefreut, weil ich so dachte, oh, nice, jetzt bist du richtig sportlich in Topform. Musst nicht die ganze Zeit beim Absteigen von irgendwelchen Bergen denken, oh, wie trete ich jetzt auf oder irgendwie so ein bisschen geschwollen ist schon noch, sondern es war einfach alles in Ordnung. Und dann am zweiten Tag direkt, pam.
Ah, scheiße. Und dann musstet ihr natürlich halt alles erstmal, da war Pause oder habt ihr dann alles umdisponiert oder seid weitergelaufen? Oder?
Erstmal haben wir geguckt, dass alles in Ordnung ist, dass der Kreislauf wieder hochkommt und dass, ob sie auftreten kann und ob wie schmerzhaft es ist und so. Und im Grunde hast du dann gesagt, so, ja, also es geht schon mit Gewicht draufgeben und sowas. Und dann sind wir waren halt auf irgendeiner Schafswiese und mussten halt sowieso erstmal irgendwie da wegkommen. Und da es einigermaßen ging, sind wir dann bis zu dem nächsten Ort, das war kurz vor dem Ende der Etappe quasi auch, sind wir dann noch weitergelaufen und haben dann auch da einen Campingplatz gefunden, beziehungsweise war ein alter Golfplatz, der zum Campingplatz umfunktioniert war, und konnten dann da unterkommen und haben uns dann da erstmal überlegt, wie es jetzt weitergehen könnte.
Ja, genau. Also es war tatsächlich mit Rucksack angenehmer als ohne.
Okay.
Also durch dieses Mehrgewicht fühlte sich das viel stabiler an. Mhm. Und meine Mutter, die kennt uns so ein bisschen, dass uns immer mal was passieren könnte, die hat uns kurz vorher nochmal so ein Päckchen Tape reingedrückt in den Rucksack. Und das haben wir dann benutzt, um das so ein kleines bisschen zu stabilisieren. Und dann ging es auch tatsächlich. Am nächsten Morgen war es dann aber grün und blau und fett und ja, genau. Und deswegen haben wir überlegt, dass wir so ein bisschen davon abweichen, nur die Mountain Route zu laufen, und fanden das eigentlich ganz cool, dass wir eben diese Option hatten, dann einfach auf die Talroute zu switchen und dann ja den etwas einfacheren Weg zu gehen, damit wir nicht wieder auf irgendeiner Schafswiese sitzen und die Überlegung ist, ja okay, du fühlst dich jetzt zwar, als könntest du nicht weiterlaufen, aber was ist die Alternative? Also
genau, die Talroute ist halt auch immer ein bisschen näher an den Straßen oder sowas, wo man dann zur Not halt auch sagen kann, okay, jetzt geht's nicht mehr, dann hiken wir jetzt raus und nehmen irgendwie einen Bus zur nächsten Stadt und dann ist es halt vorbei quasi. Also haben halt im Grunde dann gesagt, wir gucken, wie es geht und ob es geht. Und wir hatten so irgendwie nach 4 Tagen hatten wir geplant, einen Pausentag zu machen. Und bis dahin wollten wir dann erstmal durchs Tal laufen und gucken, wie sich der Fuß entwickelt, ob es geht, und haben das dann auch erstmal so gemacht.
Ja.
Okay. Lass uns mal, bevor wir weitermachen, nochmal ganz kurz einen kleinen Schritt zurückgehen und nochmal einen Überblick schaffen über das, was ihr ja eigentlich gemacht habt und wo ihr gestartet seid und wo ihr hingelaufen seid und welche so die Highlights oder die Lowlights oder einfach nur die Punkte waren, die ihr auf dem Weg so durchquert habt. Die allererste Frage, wie ist euer Walisisch? Weil wenn ich jetzt auf Google Maps unterwegs bin, dann verstehe ich gar nichts. Ich habe ja in der Recherche vorher, da sind Namen gewesen, die... Ich versuche auch gar nicht, die auszusprechen. Das dürft alles ihr machen, weil ich werde alle falsch aussprechen. Ihr wisst, ihr wart zumindest schon mal dort und habt die irgendwie vor kurzem gehört.
Ja, also unser Walisisch ist natürlich top. Wir haben uns vorher erstmal Begrüßungen beigebracht. Chimay konnten wir immer total nett allen entgegenrufen. Keiner hat geantwortet.
Wobei, mehr als die Hälfte der Waliser sprechen Walisisch.
Ja.
Ja.
Das ist,
wobei das auch gemerkt hat, ist je nach Region mehr oder weniger. Also es gab Orte, da war eigentlich gefühlt nur Englisch zu hören. Und wir sind aber auch durch Orte gekommen, da hat man schon tatsächlich hauptsächlich Walisisch gehört. Und das war auch interessant auf jeden Fall. Wir hatten vorher uns auch ein bisschen versucht, so zu informieren, zumindest wie man so grob die Sachen ausspricht, also irgendwelche Doppel-Ds und die ganzen Buchstabenkombinationen, wie man die aussprechen sollte. Aber wenn man dann so einen Ort da vor sich hat, dann wird das doch schwierig, das irgendwie alles hintereinander zu kriegen.
Wir sind gestartet in McKinstless. So ging es schon los. Das hieß dann bei uns auf dem Weg irgendwann nur noch Mecken. Und sind dann durch den kompletten Snowdonia Nationalpark nach Conway gelaufen. Das wurde quasi immer einfach. Nee, also, ja, genau. Das war schon herausfordernd, aber die haben alle auch Englisch mit uns gesprochen. Die waren da sehr tolerant.
Ja. Also die sprechen ja auch sehr, sehr gut, aber es gibt aber schon auch solche, ne? Leute, die halt sich eigentlich tatsächlich so richtig weigern, es so richtig zu sprechen, also Englisch, und halt eben voll auf Walisisch setzen. Ich bin ich war auf einer Webseite von irgendeinem Government bei der Recherche zum Thema Wildcampen. Kommen wir ja gleich nochmal dazu. vom Nationalpark. Und ich finde die jetzt gerade nicht richtig, aber da gab es halt die Option Walisisch und Englisch. Und ich habe auch Spaß Walisisch angeklickt. Bin nicht mehr zurückgekommen. Ich war komplett lost. Diese Wörter, wie das geschrieben wird. Ja, das war so eine krass andere Sprache. Ja. Weil viele andere Sprachen in Europa, naja, also ich spreche Spanisch. Das heißt, alle lateinischen Sprachen kann ich mehr oder weniger mir so zusammenreimen. Und mit Deutsch kommst du auch noch ein bisschen so weiter, Germanisch. Aber Walisisch.
Ja.
No way.
Normalerweise hat man eine Idee, wie man es aussprechen könnte vielleicht, ne? Aber da ist ja zum Teil gar nichts mehr.
Isländisch hilft. Also wenn ihr Walisisch lernen wollt, Isländisch hilft, ist eine gute Vorbildung.
Okay, ja, es ist da vielleicht irgendwie eine Verbindung. Also ich fand das total irre. Mhm. Aber gut, so, nochmal zurück. Ihr seid in wie heißt wieder Ort ausgesprochen, wo ihr gestanden seid? Mac. Ja, okay. Vielleicht. Den habe ich hier vor mir stehen, den sehe ich.
Genau, ja. Genau, der ist im Grunde am südlichsten Zipfel vom Snowdonia Nationalpark.
Ja.
Und der Weg führt dann über so die größten Gipfel quasi ganz bis hoch in den Norden nach Conwy an die Küste. Und überquert in der Mitte ungefähr den Snowdon. Genau, und das ist so grob die Route, die da.
Ah, cool. Also ungefähr so nach der zweiten Hälfte, da war ich überall schon. Alles, was südlich ist, da war ich nicht. Ich hätte jetzt das jetzt Mackinleth irgendwie so ausgesprochen.
Ja. Klingt auch.
Kein Plan. Kein Plan. Und so, Auto. Wo habt ihr das geparkt?
Ja. Also, wir hatten uns erst so überlegt, vorher einen Parkplatz zu suchen. Und tatsächlich haben wir auf der Rückreise auch gemerkt, dass das auch möglich gewesen wäre, bei Mackinleth am Bahnhof das Auto hinzustellen. Wir haben aber vor dem Loswandern auf so einem Bauernhof-Campingplatz übernachtet in der Nähe von Mackinleth und haben da, also das ist eigentlich so ein Ferienbauernhof, wo die Waliser aus der Umgebung hinfahren, um am Wochenende da zu campen, aber der ist schon unter der Woche auch bewirtschaftet. Mhm. Und dann haben wir so am Abend vorher überlegt, das Auto einfach vielleicht da stehen zu lassen und haben den dann einfach gefragt. Also ich weiß nicht, wie reproduzierbar das ist, ehrlich gesagt. Aber der war total nett. Der hat dann irgendwie so kurz überlegt, mit den Schultern gezuckt und gesagt, ja, könnt ihr halt da hinstellen.
Da stört's mich nicht, da könnt ihr es stehen lassen.
Ja.
Okay, das ist natürlich super nett. Und aber ihr habt jetzt so für euch gemerkt, man hätte es eigentlich auch am Bahnhof abstellen können.
Da wäre ein Parkplatz gewesen, genau. Und ich glaube, da könnt ihr eine Woche stehen lassen.
Ja, man kann sogar noch ein Ticket da ziehen.
Ach so, ja.
Hatten wir dann auch gesehen.
Und dieser Ort ist halt eben auch, ich sehe gerade, der hat einen Bahnhof, der hat halt entsprechend auch Bahngleise, der ist angeschlossen und man könnte dann halt wahrscheinlich über irgendeinen Stopover von Colwyn Bay wieder runterfahren.
Genau. Von Conwy, das haben wir im Grunde auch so gemacht. Also wir haben das Auto ja eben da stehen lassen und sind von Conwy dann mit dem Zug über England wieder zurück nach Mackinleth.
Ja, und dann muss man wahrscheinlich irgendwie umsteigen, ne? Oder?
Genau. Ist gar nicht umgestiegen. Nee, mussten wir nicht.
Nee, ihr seid einfach direkt durch. Okay, cool.
Oder sowas gefahren und so, also irgendwie Nordengland. Und sind dann genau wieder zurückgefahren.
Ich glaube, das Ticket haben wir online irgendwie gebucht, als wir in Conwy angekommen waren.
Das war auf jeden Fall nicht so kompliziert, das ging relativ easy.
Ja. Und dann seid ihr losgelaufen, wir haben ja gesagt, so knapp 200 Kilometer. Mhm. Auf wie viele Tage und wie viele Etappen habt ihr so gemacht?
Wir hatten geplant, glaube ich, 10 tatsächlich, weil wir ja diese Mountain Route nehmen wollten und dann wären wir etwas länger unterwegs gewesen. Aber dadurch, dass wir quasi abgekürzt haben dann über die Talroute, haben wir jetzt 9 Tage und 8 Wandertage gebraucht. Wir haben einen Tag gemacht. So, okay. Hälfte. Ja.
Ja, okay, cool. Und wie würdet ihr diesen Weg in der Schwierigkeit beschreiben, jetzt wo ihr den komplett gelaufen seid? Anfänger, man muss schon mal irgendwie Erfahrung haben oder man muss schon sehr, sehr viel Erfahrung haben?
Also ich glaube,
technisch sehr fortgeschritten.
Man muss schon eine gewisse Sportlichkeit mitbringen und es ist auf jeden Fall auch anspruchsvoll, so in der Routenfindung. Aber es ist jetzt in der Regel nicht technisch hoch anspruchsvoll. Also technisch gesehen finde ich, ist es gut machbar, eben mit Rucksack und Hund auch alles. Aber sportlich ist es schon nicht ohne. Also die Tage haben so 1000 bis 1500 Höhenmeter, was wir jetzt in Wales ursprünglich eigentlich auch nicht erwartet hätten, ehrlich gesagt. Und eben so 20 bis 30 Kilometer am Tag auch.
Ja. Okay. Weil 1000 bis 1500 ist ja für so ein, ihr habt es nicht erwartet, ist ja ein relativ flaches Land. Der höchste Punkt ist Snowdonia.
Ja, genau.
Der Snowden, der ist unter 1100, glaube ich, ne?
Ja, irgendwie, genau, 1080, 1100, irgendwie in dem Dreh, genau.
Also, das bedeutet, es ist sehr hügelig. Es geht sehr viel auf und ab.
Ja. Ja, und vor allem, man hat halt im Grunde jeden Tag einen Gipfel, den man so als Ziel hat quasi, und da geht man hoch und dann wieder runter und ja, sammelt so seine Höhenmeter jeden Tag irgendwie.
Ja, okay. Und wie gut ist der beschildert?
Gar nicht.
Als Snowdonia Way gar nicht.
Okay.
Wir haben, glaube ich, kein einziges Hinweisschild auf diesen Weg.
Ist das ein offizieller Weg oder ist das so unter Wanderern irgendwie was Bekanntes? Weil ihr habt ja auch nicht viele Führer oder so gefunden.
Ja, es gibt halt einen Reiseführer, der den genau beschreibt. Und
das ist auch ein echter Weg.
Ja, ich meine, also
wir haben nur ich glaube, es gibt einen Fernwanderweg, der geht quasi komplett durch Wales. Und der teilt sich auch einen Teil mit dem Snowdonia Way und der ist auch ausgeschildert.
Okay.
Es gibt auch noch einen Snowdonia Slate Trail, heißt der, glaube ich, der sich so am Schieferabbau quasi so ein bisschen orientiert und durch Snowdonia. Mhm. Der war auch immer mal wieder zu lesen.
Stimmt.
Also der Snowdonia Way ist, glaube ich, einfach eher unbekannt und eben auch dementsprechend nicht wirklich ausgeschildert.
Okay, also dann mit Handy und Komoot oder Outdoor Active.
Ja, genau. Also wir
hinterhergelaufen.
Wie gesagt, wenn man sich diesen einen Reiseführer holt, kriegt man darüber auch eine GPX-Datei, wenn man möchte.
Ja.
Und die haben wir dann in Komoot geladen und haben dann tatsächlich über Handy und auch Apple Watch, wobei das würde ich jetzt nicht per se empfehlen, haben wir dann navigiert. Dann, also das geht schon ganz gut. Man hat halt immer zwischendurch Stücke, da ist nicht ein tatsächlicher Weg. Also es geht halt viel über Schafswiesen und viel auch, ja, so ein bisschen quasi Offroad. Irgendwie muss man dann gucken, wo will ich hin, und dann muss man sich den Weg so ein bisschen suchen. Das ist halt manchmal eine Schwierigkeit dann. Wenn man wenn man die GPS-Daten hat, dann ist es auch nicht so schwierig, finde ich, da den Weg zu finden, wenn man ein bisschen bereit ist zu gucken.
Ja.
Und wenn das jetzt so über Schafswiesen und so geht, heißt das ja, dass es über Privatgrundstücke geht. Wie haben denn die Bauern oder die Einheimischen darauf reagiert? Seid ihr mit Leuten in Kontakt gekommen oder war das halt so weitläufig, dass das alles irgendwie easy peasy ist?
Wir haben tatsächlich echt wenig Leute getroffen auf dem Weg. Und es war auch relativ easy peasy, sage ich mal, weil das sind ja schon die Sommermonate und die Schafe sind da in den quasi im Hochland, also im walisischen Hochland, kann man eigentlich schon sagen, und nicht auf so kleineren Wiesen. Also diese Wiesen, die näher an den Höfen sind, das ist eher zum, wenn die Schafe in der Lammzeit sind oder Special Care brauchen. Und jetzt im Sommer waren die Lämmer ja alle schon geboren. Und die liefen dann eben in den Hochwiesen rum. Und da ist das dann weniger ein Problem. Also man muss sich schon so an Regeln halten, dass man zum Beispiel den Hund auf jeden Fall an der Leine behält. Wir haben das einmal mitgekriegt, dass ein Hund da an einem Gipfel ein Schaf gejagt hat. Und das ist echt scheiße, weil das eben gefährlich ist für den Hund, aber auch für das Schaf. Das ist
schwierig. Ja, ja.
Und man muss halt die Zäune immer wieder zumachen. Also ich kenne das aus Island so, dass man dann wirklich wilde Sachen flicken muss wieder, was eigentlich ein Tor sein soll. Und die Waliser sind da schon einen Step weiter. Die haben extra solche Bänke gezimmert, wo man dann immer drüber steigen kann. Hundi muss man dann natürlich immer drüber tragen. Ist vielleicht ganz nett zu wissen, wenn man dann einen großen Hund hat.
Muss man schon mal über das eine oder andere Ding drüber heben, ja.
Genau, aber
das sind so größere, breitere so Treppenstufen, ne?
Im Grunde, ja, genau.
Ja,
genau. Zwei Stufen auf der einen Seite, zwei auf der anderen.
Ja.
Einen großen drüber machen. Also in dem Sinne ist es aber schon auch überall vorgesehen, dass man da drüber laufen kann. Und im
Genau.
Auch ganz Wales eine Schafswiese. Wenn man dann nicht über die Schafswiesen läuft, dann hat man halt nicht mehr viel. Also da, das ist schon irgendwie auch auf jeden Fall geduldet und in Ordnung. Da haben wir auch nie Probleme gehabt, aber auch tatsächlich selten jemanden angetroffen, ehrlich gesagt.
Ja, bevor wir gleich auf die Wanderung und auf Tag 3, 4 und den Rest zu sprechen kommen, nochmal auf den Hund. Weil eine Sache, die mir aufgefallen ist auf unserer Reise vorletzte Woche in Northumberland, also Nordengland, ist, wie wahnsinnig. Wir haben den Hund nicht dabei gehabt, weil ich dachte so, ist vielleicht ein bisschen zu anstrengend und im Nachhinein habe ich es bereut. Mhm. Wie wahnsinnig hundefreundlich die Briten sind. Also das war da oben in Nordengland. Jeder Pub war Dogs Welcome, selbstgebackene Dog Treats. In Unterkünften war es überhaupt gar kein Problem. Wie ist das bei euch gewesen? Wie haben die auf den Hund reagiert? Wie hat das funktioniert?
Boah, richtig gut. Also genau wie du erzählst. Wir waren in...
Das stimmt.
Ja, allerdings.
Also wir waren auch voll begeistert in Cardiff schon, weil man da eben auch in jedes Restaurant und so weiter den Hund mitnehmen konnte. Und da stand das eben, wie gesagt, auch immer dran. Und sie waren alle voll lieb und auch auf dem Weg. Also kann man echt nicht anders sagen. Die haben sich alle für ihn interessiert und waren ganz brav, aber
ganz brav.
Ganz lieb. Ich wollte eigentlich sagen, unser Hund ist manchmal mit Fremden nicht so brav. der mag das nicht so gerne, wenn die eben auf ihn zukommen und ihn antatschen wollen. Ich glaube, du hast einen Golden Retriever, die sehen das noch mal ein bisschen anders.
Der wird uns auch verlassen, der sucht immer die nächste Familie.
Genau, und unser ist da eher so ein bisschen special und die waren da voll verständnisvoll. Das war echt cool.
Ja.
Wir hatten sogar eine ganz witzige Situation mal an so einem Gipfel. Da war eigentlich voll Sturm und da war weit und breit niemand außer so eine Gruppe mit Leuten, die irgendwie auch 5 Hunde dabei hatten. Die kamen uns entgegen und die waren noch voll weit unten. Aber als wir so auf Hörweite kamen irgendwann, schrie uns der eine entgegen, "What breed is your dog?" So gegen den Wind, gegen diesen Sturm geschrien. Und wir haben zurückgeschrien, "He's a rescue." Und dann waren die so, "Oh, der sieht so toll aus." Also die waren alle schon richtig, richtig hundefreundlich.
Yeah.
Ja.
Ja, also das hat mich wirklich total fasziniert, wie einfach das mit dem Hund gewesen wäre. Wir haben ihn wie gesagt, nicht dabei gehabt. Und nee, das ist super. Lass uns nochmal auf den Wanderweg selbst. Also Tag 2 war ja dieses problematische der Bänderriss, den du da gehabt hast. Und dann kam, glaube ich, dazu noch das, was man eigentlich auch von Wales so ein bisschen erwartet, der Regen.
Ja.
Der ist, glaube ich, so an Tag 3 oder Tag 4 so dazu gekommen und hat euch auch ein ordentliches Stück begleitet. Wie ist das so verlaufen?
Ja, Tag 3 zog sich ziemlich zu und hat, glaube ich, auch ein bisschen geregnet, aber auf jeden Fall noch nicht so super dramatisch.
Aber es war schon alles einfach feucht um uns herum.
Ja, ja,
Nebel
schon.
Und Regen.
Genau. Da sind wir dann auch den ersten Tag auf dieser Valley Route gewesen, die auch sehr schön war, muss man dazu sagen. Also die ist allerdings auch, hatte auch trotzdem noch 700 Höhenmeter. Also so richtig Tal war es.
Flach war es nicht.
Ja, genau. Ja. Aber sehr schön. Und da sind wir auch durch so einen ziemlich gepflegten Park, also Nationalpark, irgendwie Nationalwald, wie auch immer, gelaufen und so. Das war auch sehr schön und da zog sich so zu und an Tag 4, da sind wir an einem See gestartet und dann hat es irgendwie, ich glaube um 9 oder so fing es an zu regnen und dann hat es nicht mehr aufgehört.
Das war also noch so, ich habe so meine Regenjacke irgendwann rausgeholt und Jan hat mich noch so angeguckt und so gesagt, dafür ziehst du jetzt schon die Regenjacke an? Wir sind in Wales. Und dann hat es einfach nicht mehr aufgehört.
Und dann hatten wir irgendwann auch noch so die Überlegung, ja, ziehen wir denn jetzt auch unsere Regenhosen an? Haben es dann mal vorsichtshalber gemacht und das war auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Da war ich auch froh, dass ich sie dann mit hatte, weil dann sind wir irgendwann auch durch hüfthohes Gras gelaufen und haben uns irgendwie unter Bäumen an so einem Bach entlang geschlängelt und so. Und es war halt komplett am Schütten die ganze Zeit. Und da war es schon sehr gut, ganz ganz gute Regenkleidung dabei zu haben und auch eine Regenhose tatsächlich, weil dieses Gras, also ich war, die Hose war klatschnass von außen, aber von innen Gott sei Dank nicht. Ja, und das war dann schon sehr walisisch.
Ja, bringt natürlich so ein bisschen die Mystik mit rein, ne? In das, was man halt in Wales so erwartet. Aber wandern bei Regen ist halt eben auch so semi, ne?
Ja,
auch irgendwann.
Genau, die Ausrüstung war super. Das hat auf jeden Fall geholfen. Wir waren in der untersten Schicht trocken.
Genau.
Und wir wandern immer mit Trailrunnern, die ganz bewusst einfach gar nicht wasserdicht sind, damit die zumindest am nächsten Tag schnell wieder trocknen. Mhm. Das ging auf jeden Fall gut. Mhm. Wir hatten mal so einen Moment, da war die Navigation schwierig, weil es wirklich eine Schafswiese war, die aber auch von Schafen, glaube ich, schon länger nicht besucht wurde. Also da stand am Anfang schon ein Schild, wo drauf stand Celtic Rainforest.
Ja, genau.
Und das war das auch so ein bisschen.
So fühlte sich's dann auch an, ja. Und da konnte man auch keinen Weg mehr sehen und wie gesagt, hüfthohes Gras. Und dann sind wir da im Versuch, grob unseren Weg zu finden, sind irgendwann im Unterholz gelandet und dann dieser Fluss, das wurde immer tief, also wurde irgendwann auch zu einer Klippe dann rechts von uns und dann haben wir irgendwie versucht, wieder aus diesem Wald rauszufinden auf einen richtigen Weg und
ja, die Navigation war halt auch so schwierig an der Stelle, weil wir dann zwar ungefähr wussten, wo wir lang mussten, also das war so ein Teilabschnitt, wo man sich eher an die Himmelsrichtung gehalten hat als an den Weg, aber wir waren auf der falschen Seite von diesem Fluss. Und die Klippe darunter wurde halt immer tiefer, je weiter wir gegangen sind. Das heißt, irgendwann sind wir, glaube ich, dann einfach darunter gerutscht quasi.
Nee, wir haben auf der Karte dann nochmal geguckt und haben gesehen, dass in gewisser Entfernung eine Brücke kommen musste. Und haben dann uns daran gehalten und sind halt auf dieser Flussseite geblieben, bis diese Brücke kam rüber und haben dann einen kleinen Umweg gemacht. Aber
Genau,
war ein bisschen schwierig da im Regen und genau, da kam alles so ein bisschen zusammen.
Da war die Laune dann kurz auch so ein bisschen am Kippen. Aber ist ja immer ein Relief.
Ihr habt ja auch so was Unterkunftsmäßig, also ihr habt ja so einen Mix aus Wildzelten und ab und zu mal Unterkünften gemacht, ne?
Ja. Oder Unterkünfte, eigentlich eher Zelt, also dann Campingplatz und Wildcamp.
Campingplätze, genau. Ne? Ja. Also. Wir sprechen gleich nochmal über das Wildzelten. Aber ich hab in der Recherche, weil ihr seid jetzt auch kurz vor dem Snowden, ne? Also ich glaube am nächsten Tag, die nächste Etappe ist der Snowden.
Genau, ja.
Und der Sommer ist tatsächlich relativ verregnet dort in Wales. Die Westflanke des Snowdens, habe ich gelesen, durchschnittlich 4.473 Millimeter Jahresniederschlag. Mhm. Im Vergleich London 600. Also
ja. Holy moly. Mhm.
Es regnet halt wirklich sehr, sehr viel dort. Entsprechend relativ normal, dass ihr das so erlebt habt.
Also das hatten wir halt eigentlich auch erwartet, aber die ersten Tage waren halt super sonnig, richtig warm. Da war man dann,
das war eher die Ausnahme.
Genau, ja. Dann hatten wir vielleicht einen falschen Eindruck. Genau.
Ja.
Dann kam es halt
Lass uns über den Snowden sprechen, denn viele haben euch gesagt, Achtung vor den Snowden, der ist so überlaufen, der ist es nicht wert, lauft drumrum, aber ihr habt es trotzdem gemacht und ihr fandet es ziemlich geil, oder?
Boah, voll.
Ja, absolut, genau.
Also auf Kala Idris, dem zweiten Tag da, wurde uns schon so von einer Britin gesagt, oh, genießt das hier oben, weil auf dem Snowden ist es ganz anders. Und dann ging es schon los mit, da sind Menschenmassen, da schleppt sich quasi jeder hoch. So ein bisschen war die Erzählung wie von vom Harz.
Vom Borken.
Die Beschreibung des Snowdens erinnert mich an den Harz. Du hast ja auch so eine Bahn, die da hochfährt.
Genau,
du hast da oben so ein Café an der Endstation. Mhm. Von dem ganzen.
Ja, und das hatten wir dann.
Was ich so gelesen habe, dachte ich so, hey, das hört sich eigentlich so genau wie der Harz an.
Ja, das hatten wir dann auch so ein bisschen erwartet. Also wir haben uns darauf eingestellt, dass das nicht das Highlight der Tour wird, dass das nicht so beeindruckend ist und dass da einfach unglaubliche Menschenmassen hochkommen und man sich dann da oben in der Schlange anstellt, um einmal auf den Gipfel zu gehen und sein Foto zu machen. Und haben da jetzt nicht erwartet, dass das ein großes Highlight wird für unsere Tour.
Wir haben kurz auch überlegt, ob wir es skippen.
Ja, ob wir das genau,
gar
ob,
nicht
wir,
machen.
Ob wir da Valley, an der Valley-Route dran vorbeilaufen quasi. Und aber was hat sich schon ein bisschen auch beim vorher Researchen so ergeben, dass das
der Hund trinkt gerade, Entschuldigung.
dass die Route, die wir nehmen, scheinbar irgendwie nicht die meistbelaufenste ist, weil über diese Route, die der Snowdonia Way eben da hochnimmt, ließ sich nicht so super viel finden. Und dann sind wir da morgens los aus dem Ort, in dem wir den Pausentag gemacht hatten und sind noch kurz vorm Snowden in so ein Café gekommen, haben da mit dem Cafébesitzer gesprochen, sind da ins Gespräch gekommen. Der erzählte dann, dass er mit seinem Sohn schon ein paar Mal auf dem Snowden war und dass eigentlich ganz begeistert so. Das war so ein ehemaliger Army-Typ. Und dann sagten wir, ja, wir wollen hier über die Southridge hochgehen. Und da war er ein bisschen stutzig dann und meinte, wie, über die Southridge hoch? Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Okay, schwierig, aber gut. Und da war ich dann schon so ein bisschen so, oh, ob das so das Richtige ist?
Es gibt auch einen sehr spannenden Weg da hoch. Da Gripkoch heißt das. Das ist quasi so ein Klettersteig. Aber der wäre mit Hund und mit Fernwandergepäck einfach, also das hätten wir nicht gemacht. Und der Typ von diesem Café hat uns auch erzählt, dass irgendwie ein paar Jahre vorher sein Kollege da abgestürzt wäre und so.
Das ist wohl auch, also das ist auch wohl nicht unüblich, dass da immer mal wieder jemand abstürzt. Das scheint schon ein schwieriger Klettersteig zu sein, vor allem mit den Wetterbedingungen eben auch.
Ja, das ist, glaube ich, auch, das ist tatsächlich auch die Westflanke, ne? Gripkoch.
Genau.
Hast du das gerade gesagt?
Ja, genau. Ja.
Ne? Also das ist, glaube ich, die Westflanke. Ja. Und ihr seid aber von Süden
genau,
über den Weg hoch, ne?
South Ridge quasi sind wir gekommen. Und das war im Endeffekt, ehrlich gesagt, wunderschön. Also das war, wir sind über einen ziemlich, also erstmal war die Route mehr oder weniger menschenleer. Wir haben ein paar andere Hiker getroffen und gesehen und auch irgendwie einmal ein Trailrunner-Pärchen irgendwie da vorbeilaufen sehen. Aber ansonsten sind wir im Grunde durch so ein einsames Tal an den Snowden rangelaufen und dann irgendwann auf einen Gratweg quasi gekommen. Und der war super schön. Also zu beiden Seiten hatte man halt eine super Aussicht und da war auch so ein bisschen Scrambling. Also man musste manchmal so ein bisschen Hand und Fuß benutzen, um da irgendwo hochzuklettern. Aber alles in einem Rahmen, wo es mit Rucksack und Hund noch entspannt möglich war, ohne dass man da irgendwie Angst gekriegt hat. Und dann hatte man einfach traumhafte Bilder da. Wir hatten das Glück, dass das Wetter an dem Tag auch wieder einigermaßen gut war. Der Gipfel war im Nebel, aber ansonsten war es eigentlich ganz schön sonnig und das war einfach ein wunderschöner Aufstieg dann da zum Gipfel. Und als wir dann am Gipfel ankamen, an der Bahnstation, da war dann schon so ein bisschen auch dieses Bild, was wir vorher halt eben gelesen hatten. Da haben wir uns dann angestellt an der Schlange, um unser Foto vom Gipfel zu machen.
Keine aber, Aussicht, null.
Genau, ja.
Das stimmte schon.
Genau. Ja, aber für uns war der Aufstieg auf den Snowden ein absolutes Highlight. Es war richtig schön und ja, hat einfach echt Spaß gemacht und war ein super schöner Weg da hoch.
Ja, total
dann,
cool.
Dann waren wir auch ziemlich entspannt, als wir wieder runtergegangen sind, an den ganzen Menschenmassen vorbei und haben uns irgendwann mal an den Weg gesetzt quasi, haben da unseren Snack gegessen und die Leute beobachtet, die da unter anderem mit irgendwie KFC-Tüten und Flipflops hochgelaufen sind. Und
ach krass. Ja,
also, war schon witzig.
Wir haben schon verstanden, wo eventuell der Ruf herkommt, aber der Weg, den wir da hochgenommen haben, war absolut nicht so und war wirklich richtig, richtig schön.
So ein richtiger Kontrast. Wir sind den Picktrack wieder runtergegangen.
Okay.
Und das sind solche Stufen.
Ja, es sind im Grunde nur Steinstufen mit riesen Felsen. Auch schön, aber halt extrem voll.
Ja.
Geht auch gut in die
Übersicht. Ich hatte irgendwo gelesen, weil ihr gesagt habt, Nebel, dass der Name Snowden, das ist ja irgendwie, das kommt, also die Engländer haben dann irgendwie Schneedach oder irgendwie sowas. Mhm. Daher kommt das.
Ah,
Altes Englisch. Und weil er halt oftmals auch im Sommer mit Schnee bedeckt ist oder halt eben halt immer die Sicht halt irgendwie sehr begrenzt ist.
Mhm.
Und daher kommt der englische Name. Der walisische Name, den versuche ich jetzt gar nicht erst abzulesen.
Doch,
weil wisst ihr es?
Nee, ich weiß nicht. Ich will,
Ihr Witwer oder irgendwas?
Ja, das klang aber schon ziemlich gut.
Würde ich jetzt mal, irgendwie sowas würde ich den jetzt mal aussprechen, aber und da heißt es das Grab.
Oh,
auf Walisisch ist es das Grab.
Okay.
und geht der Sage nach einen Riesen namens Ritagar zurück, der auf dem Gipfel begraben liegen soll.
Ah, wir haben ihn nicht getroffen, aber ja. Der gräbt sich wahrscheinlich immer tiefer ein, damit er nicht so viel auf Menschen trifft.
Ja, aber deswegen, das ist so, also das finde ich eigentlich recht spannend, woher diese ganze Namensgebung und so weiter kommt.
Ja, das hat Mystik und so, glaube ich, in der
Welt. Ja, voll. Dieses ganze Walisische, die ganzen Kelten und so, das ist ja, da ist so viel Mystik dabei. Das ist total irre. Ich hab viel dazu gelesen. Ihr habt auf, so, weil jetzt Nebel hat euch ja dann auch so ein bisschen begleitet und Sturm, weil was mich ganz interessiert, ist so ein bisschen auch so die Landschaft, wie ich mir das so ein bisschen vorstellen muss.
Also diese Sage oder diese was man so erwartet, diese Green Rolling Hills, das ist alles so ein bisschen grüne, sanfte Hügel sind, das stimmt schon. Aber es sind auch immer mal vereinzelt ein paar Wälder dabei. Aber im Prinzip hat man einfach von diesen Gipfeln aus einen super weiten Blick so über diese Hügel. Also wenn man dann in diesen Bergen drin ist, dann sind sie eben keine Hügel mehr, sondern sind sie doch relativ hoch. Und man muss sagen, es ist null windgeschützt. Es ist alles so ein kleines bisschen rau, aber es sieht sehr lieblich aus.
Mhm. Ja, also dadurch, dass halt wirklich an einer gewissen Höhe im Grunde gar keine Bäume mehr irgendwo sind, sieht das alles nach grünen Hügeln aus. Die sind aber dann doch deutlich höher, als man das so erwartet. Und zwischendurch gucken halt immer mal Felsen raus. Und es ist schon, also schon wie man sich Wales eben vorstellt.
Grün. Aber alles ist grün, ne? Absolut. Nicht braun sondern halt schon grün. Ja. Ich glaube auch, dass durch diese Höhe und dadurch, dass die Baumgrenze ist ziemlich niedrig, ne?
Ja, ich glaube,
wenn man oben Schaft ist, ist ja...
abgerissen quasi.
Ja, ich glaube, das ist genauso wie in Island zum Beispiel, dass einfach, da waren mal ganz viele Bäume, nur dann sind sie alle abgeholzt worden und dann kommen da Schafe sehr gut klar in dieser Landschaft, nagen dann die kleinen neu kommenden Bäume ab und dann hält den Schafen und dem Wetter da einfach nichts mehr stand. Und dann wächst
das Profil. Ja, okay, ja, macht auf jeden Fall Sinn. Und durch diese fehlenden Bäume hat der Wind natürlich halt nichts, was ihn halt irgendwie stoppt. Ja. Ich glaube, die nächste Station sind, glaube ich, die Gliders gewesen, wo es euch so ein bisschen so um die Ohren geweht hat.
Ja, allerdings. Genau, wir haben, als wir gemerkt haben, dass es immer windiger wird, haben wir gemerkt, dass wir unsere Sturmleinen fürs Zelt zu Hause im Wohnzimmer liegen lassen haben. das war aber super an dem Punkt, dass wir es da noch gemerkt haben, weil wir sind dann durch einen Ort gekommen, wo es genau ein Outdoor-Geschäft gab, der gerade einen Ausverkauf gemacht hat, um sein Geschäft zu schließen. Und der uns dann so in letzter Minute kurz vor den Gliders, bevor wir eben aufsteigen wollten zu unserem Campspot, der uns dann nochmal eben so ein paar Sturmleinen geben konnte. Das war schon sehr hilfreich.
Ja, das war für die nächste Nacht auf jeden Fall auch wichtig.
Der meinte, das ist möglich, bei Sturm da oben zu campen, aber dann hat er sich eben auch so von uns erzählen lassen, was für eine Ausrüstung wir haben. Und dann haben wir eben auch gesagt, ja, die Sturmleinen haben wir jetzt leider nicht dabei. Und dann meinte er so, oh. Okay, und dann hat er uns einmal komplett ausgerüstet, war super, super hilfsbereit. Mhm. Wir hätten da unten in dem Ort tatsächlich auch keine Alternative gehabt zu campen. Da war ein großes Outdoor-Hotel. Die haben da so ziemlich, die hatten da ein sehr großes Gelände und ein paar Campingplätze und die haben alle keine Hunde geduldet. Also so hundefreundlich, das war in Wales, das war so der einzige Ort.
Ja, das stimmt, das war der einzige Ort. Alle Campingplätze waren nur ohne Hund möglich.
Okay, ja, das ist, manchmal hast du halt eben auch so eine Situation, ne, wo du halt doch dich überall rumsuchst, ne? Dann funktioniert es nicht. Aber dieser Outdoor-Ladenbesitzer, dem habt ihr von eurem Wildcamping Ablehnen erzählt. Mhm. Und der hat nicht sofort gesagt, so, auf gar keinen Fall, sondern er hat euch irgendwie noch wahrscheinlich noch ein paar Tipps gegeben, hat gesagt, okay, ja, genau. Cool, und mit der Ausrüstung. Das bedeutet ja also ziemlich cool alles.
Ja, eigentlich schon. Ja,
ja, also wir hatten uns vorher so ein bisschen informiert, so mit walisischen Outdoor-Bloggern oder YouTubern, wie, was die so sagen. Und der Tonus war eigentlich immer, solange du keine Spuren hinterlässt, solange du eben möglichst spät aufschlägst und früh wieder abbaust, ist das kein Ding. Ist das schon in Ordnung? Und eben nicht, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, nicht direkt neben einer Farm. Also das ist dann schon gewünscht. Aber eben mit gesundem Menschenverstand kann man da dann auch wild campen.
Ja.
Und er meinte auch, dass, also wir hatten so ein bisschen den Eindruck von den Walisern, dass das so Weekend-Warriors sind voll oft, die auch alle, gerade wenn sie da in Snowdonia wohnen, am Wochenende losziehen und auf irgendeinem Berg campen.
Ja, der Besitzer da von dem Outdoor-Shop hatte das auch gesagt, dass er schon ganz oft da oben gecampt hat und das ist schon möglich, aber man muss halt sein Zelt gut absichern und ein bisschen gucken, wo man aufschlägt eben. Genau, hat uns dann auch noch gesagt, auf welchem Plateau es vielleicht am besten wäre jetzt noch, wenn wir jetzt noch hochgehen wollen, und hat uns ein paar Tipps gegeben, mit uns nochmal auf eine Karte geguckt und uns dann eben noch diese Guidelines aus dem Keller geholt. Genau, und dann ja, sind wir auch eigentlich guter Dinge aufgestiegen. Das Wetter war allerdings schon echt challenging dann an dem Tag. Also da war richtig Wind und es hatte halt schon auch relativ viel geregnet in den letzten Tagen. Also der Boden war auch sehr aufgeweicht da hoch. Und da hatten wir ein bisschen Probleme, dann tatsächlich einen Campspot zu finden, der auch uns so erschien, dass das die Nacht überhalten kann, ohne dass entweder von unten Wasser reinläuft oder uns das Zelt wegfliegt. Hm. Und dann haben wir so eine kleine Kuhle quasi gefunden, die ein bisschen windgeschützt war. Und
nicht zu nass.
Ja, wo wir gehofft haben, dass der Boden nicht noch mehr durchweicht, weil das war schon...
Das ist beim Campen in Wales schon was man ein bisschen beachten muss, dass der Boden einfach super schnell voll ist mit Wasser. Und dann halten erstmal die Heringe schlechter und es ist auch einfach dann, ja, genau. Es kann dann von unten eben auch schnell durchsuppen. Mhm. Wir hatten uns extra so eine Folie mitgenommen.
So eine Wärmedecke.
Genau, so ein kleines bisschen behelfsmäßig. Die hat's voll getan. Also das war völlig in Ordnung.
Also wir haben ja das Groundsheet unterm Zelt.
Also so eine extra Isolierplane, ne, für unters Zelt.
Ja, genau. Also wir hatten einfach so eine, wie aus dem Verbandskasten, einfach so eine Wärmedecke.
Ach, so eine Alu.
Genau, ist nicht die beste Lösung, also nicht auf Dauer auf jeden Fall.
Irgendwann, wie sie so ein bisschen zusammenhalten, sie riss dann
an. Ja, die sind im Winter einmal durchgerissen.
Ja.
Genau.
Ja, ich finde das ganz interessant. Ich habe vorher ein bisschen geschaut und es gibt die Seite, es ist wieder walisisch, eriri.gov.wales, das ist die offizielle walisische Seite für die Nationalparks. Mhm. Und das finde ich ganz interessant, weil wenn du jetzt mal zum Beispiel in Deutschland zum Thema Wildcampen suchen würdest und wenn ein Nationalpark eine Seite zum Thema Wildcampen hätte, dann würde da stehen, Wildcampen ist verboten. Punkt.
Ja.
Mhm.
Ja, genau.
Bei denen steht, Wildcampen ist grundsätzlich nicht erlaubt, aber hier sind ein paar Dinge, auf die du achten solltest. bitte irgendwie pass auf mit Feuer und mit Gaskochern. Und wenn du eine Toilette nutzt, dann bitte irgendwie 30 Meter von der Wasserquelle und nicht mehr als 2 Zelte, keine Gruppen und sei ruhig und komm spät an und reise früh ab und solche Sachen. Und das ist so geil, weil also es scheint ja schon so, als wenn sie es. Also sie sagen zwar nicht wirklich erlaubt, also es ist nicht erlaubt, das steht auch da und nur wenn du Erlaubnis von den Grundbesitzern hast, aber hier sind ein paar Tipps, wie du es halt irgendwie naturfreundlich und für uns freundlich machst. Also sie scheinen es schon irgendwie ein bisschen zu dulden, oder?
Genau, es ist im Grunde geduldet, würde ich auch sagen. Ja.
Das trifft.
Also so verstehe ich das, wenn ich das lese. Da steht zwar ganz klar nein, so damit sie halt eben eine rechtliche Absicherung haben, aber sie geben einem so viele Tipps mit Videos und Wild Camping Code, das ist meine Interpretation.
Ja, das war auch unsere Erfahrung und auch das, was wir vorher aus diversen Erzählungen oder Berichten irgendwie rausgefiltert hatten, so quasi, dass das halt schon relativ problemlos möglich ist. Und das war es für uns auf jeden Fall auch. Ja.
Ja. Okay, cool. Und dann habt ihr die Gliders hinter euch gelassen. Ihr habt die Nacht überstanden. Wie war der Sturm?
Wir haben die Nacht überstanden. Ja, der Sturm war okay. Also es hat stark geregnet, aber wir waren tatsächlich relativ windgeschützt. So, also es ging. Das Zelt hat auf jeden Fall standgehalten. Und dann sind wir von da am nächsten Morgen aufgebrochen, um dann auf oder über die Gliders zu gehen. Und es war halt, also es war komplett zugezogen.
Wir haben uns richtig über die Gliders gefreut, muss man dazu sagen. Also gerade Jan war richtig.
Ja, das soll eigentlich auch ein absolutes Highlight der Tour sein. Und ja, es war aber dann so neblig morgens und es gab so starken Wind. Wir sind dann halt eben aufgestiegen und konnten grob auch die Gipfel in der Ferne zwischendurch manchmal ausmachen. Aber ja, in den Bedingungen.
Es gab halt keinen eindeutigen Weg.
Ach so, genau, es gab auch keinen Weg.
Also es war klassisch walisisch.
Ja.
Und unsere Navigation war so nach der Nacht Wildcampen, das ist halt so ein bisschen die Downside vom Wildcampen. Wir konnten jetzt nicht uneingeschränkt laden.
Und ja, und die eine Powerbank ist ausgefallen.
Genau, da und dann hatten wir nicht so wirklich Navigation übers Handy. Und ja, genau.
Ja, das war auch eine ziemliche Sumpflandschaft. Also es war schon sehr, sehr feucht da und man musste manchmal wirklich gucken, dass man so von einem Graspatch zum nächsten steigt, um da überhaupt durchs Wasser zu kommen quasi. Und der Wind war an manchen Stellen so stark und laut, dass wir uns nicht mal unterhalten konnten darüber, wie wir jetzt weitergehen wollen.
Hagel hatten wir auch noch dann.
Stimmt, gehagelt hat's auch noch. Und als wir dann ja schon in Sichtweite der Gipfel waren, haben wir uns im Endeffekt dann entschieden, wieder umzukehren, weil wir uns nicht sicher genug waren in den Bedingungen, ob wir da drüber gehen können, weil wir auch nicht ganz genau absehen konnten, wie viel Klettern das da oben sein wird und so. Ja, und haben uns dann schon schweren Herzens quasi entschieden, umzukehren und wieder abzusteigen und im Grunde mit dem Bus vorbeizufahren.
Dann seid ihr quasi einmal um die Gliders.
Genau, zu dem gefahren. Ort, wo wir eigentlich enden wollten, den Tag quasi enden wollten, sind wir dann mit dem Bus hingefahren.
Bei dem Abstieg sind uns auch die einzigen zwei anderen Hiker entgegengekommen, die auch den Snowdown-Away gemacht haben. Die haben wir erkannt, weil der eine hatte den Reiseführer, den wir auch hatten, vorne in seinem Rucksack. Also quasi wie so ein Schild, genau. Ja, genau, vor sich getragen. Und dann haben wir den beiden eben noch gesagt, ey, passt auf, ne, da oben sieht man einfach gar nichts. Und die meinten dann, das war aber schon ziemlich weit wieder unten am Tal. Ne?
Ja, genau.
Die meinten dann, nee, wir haben den Wetterbericht gecheckt, das klärt jetzt auf.
Ja, man muss dazu sagen, wir neigen dazu, wenn wir unterwegs sind, eher sehr früh aufzubrechen. Und haben das an dem Tag auch gemacht. Also ich weiß gar nicht, 7 Uhr vielleicht.
Es war auch super ungemütlich im Zelt. Also ja, es hätte auch keinen Spaß gehabt zu warten.
Also wir sind sehr früh aufgebrochen und sind dann eben wieder abgestiegen. Und als wir dann mit dem Bus dran vorbeigefahren sind, war strahlender Sonnenschein. Es war alles klar und kein Nebel zu sehen. Also ich glaube, wenn man den Tag später gestartet hätte, wäre es wahrscheinlich möglich gewesen.
Für uns war es dann gegessen. Wir saßen im Bus dann neben so einem walisischen Jungen, der war so unser Alter, jungen Mann. und der hatte uns dann so gefragt, was wir so machen, weil mit den großen Backpacks fällt man ja eben auch auf. Und dann hatten wir ihm erklärt, wir wollten da jetzt hoch und machen gerade eine Fernwanderung und sind schon so und so lange unterwegs. Und dann waren wir da oben und Hagel und Sturm und dann sind wir abgestiegen. Das war viel zu gefährlich. Und dann fuhren wir gerade so an diesen blau angeleuchteten, glasklaren Himmel vorbei, an den Gliders. Und er so, das ist doch da oben, oder? Ich so, ja. Jetzt sieht's super aus. Und dann hat er aber auch so zu uns gesagt, ja, manchmal ist es ganz gut, wenn man seine Grenzen kennt, sozusagen.
Absolut. Glaube ich auch, ich finde, es gehört sehr viel Mut und aber auch Erfahrung dazu zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter, weil das ist dann der Moment, wo halt Unfälle halt eben passieren. Ja. Und dann, ich meine, was ist es wert, herauszufinden, ob man noch weiter kann?
Ja, ja. Und für uns war es in der Situation ja auch nicht abzusehen, dass es besser würde oder nicht.
Also wenn ihr keine Informationen habt, kein Internet, kein Strom, dann ist es doch eigentlich nur das Beste, das so zu machen. Ja. Und wer weiß, vielleicht hätte man dann, keine Ahnung, wenn man wäre irgendwie ausgerutscht oder sonst irgendwas, habt ihr auch alles schon gehabt.
Also bei dem Wind an dem Gipfel.
Ja. Und ich glaube, ihr seid jetzt kurz vor Küste. Ihr habt noch eine Nacht, bis ihr in Colwyn Bay ankommt. Und das war so euer absolutes Highlight, Übernachtungs-Wildcamping-Spot, ne? Irgendwie, wo wart ihr da? Was war da so besonders?
Also wir waren ja erstmal voll betrübt, weil wir da ja abbrechen mussten. Und dann sind wir aus Bethesda. Das ist so ein Arbeiterdorf. Das sah auch wirklich ein bisschen clashy aus, muss man sagen.
Ja, es war nicht der schönste Ort, an dem wir waren, auf jeden Fall.
Genau. Von da aus sind wir an so ein paar Höfen vorbeigegangen und dann über eine Wiese. Und diese Wiese wurde immer größer und grüner. Und es gab immer mehr Tal und Berge und nichts anderes. Irgendwann hat man die Häuser auch nicht mehr gesehen. Und dann kamen uns nur so ein paar Schafe entgegen. Natürlich, wie überall in Wales. Und auch so wilde Pferdeherden, so punktuell. Da waren dann immer mal so kleine Gruppen. Die sind immer so an uns vorbei. Und dann konnte man so beobachten, wie die so interagieren. Also die sind nicht wirklich wild, halbwild. Aber das war so angeordnet, wie als wären das einfach Wildpferde, die uns jetzt so begegnen und sonst nichts. Und wir konnten dann irgendwann, als wir dann wieder angestiegen sind, dieses Tal, also aus dem Tal raus, dann wieder auf den Berg natürlich, dann konnten wir schon das Meer so ein bisschen sehen. Und ja, es war strahlend blauer Himmel, gar kein Nebel mehr. Um uns rum alles grün, Pferde, Schafe, und da haben wir dann einfach so mitten auf der Wiese unser Zelt gepitcht und hatten so den Abend unseres Lebens. Es war richtig, richtig schön. Es war voll die Entschädigung einfach.
In die eine Richtung konnte man das Meer sehen, in die andere Richtung hat man so richtig in das Tal reingeguckt und dann dahinter die Gliders gesehen und wirklich traumhaftes Wetter und absolut perfekt. Alles grün um uns rum. Man konnte kaum Häuser sehen irgendwo in der Ferne vereinzelt. Und genau, und dann auf dem einen Hügel stand eine Pferdeherde, kurz vor uns standen ein paar Schafe, und es war wirklich so.
Denen waren wir halt auch
Wales
voll
aus dem
egal,
Bilderbuch.
Ne? Ja, genau, ja, voll aus dem Bilderbuch. Die Pferde waren so richtig wie aus, ja, genau, wie von so Kindergeschichten. Die haben sich gar nicht so stören lassen von uns, dass die Schafe an uns so vorbeigetöttelt mit ihren Lämmchen und ein bisschen gemäht, aber das war denen scheinbar egal, dass wir da waren. Das war richtig.
Hört sich traumhaft an. Und dann seid ihr, habt ihr eine wunderbare Nacht gehabt, wahrscheinlich wunderschönen Sonnenuntergang und Aufgang, und habt dann ganz langsam eure Reise da an der Küste beendet.
Ja, Sonnenuntergang hatten wir einen wunderschönen und haben auch viele Bilder gemacht vom Zelt, alles grün, man konnte kilometerweit sehen. Sonnenaufgang gab es eigentlich nicht, weil als wir morgens das Zelt aufgemacht haben, war komplett alles weiß. Wir waren mitten im Nebel. Und man konnte wirklich gerade 5 Meter vielleicht sehen.
Ach, krass.
Also es war wirklich, es hat sich komplett zugezogen über Nacht und wir konnten
gar
nichts sehen. Und das war auch dann der letzte Tag bis nach Conwy. Da sind wir nochmal über 2 Gipfel gegangen. Das ist, glaube ich, auch der längste Tag gewesen. Ich glaube, 37 Kilometer und 1600 Höhenmeter oder so waren das dann. Und der war komplett im Nebel. Also wir haben im Grunde immer nur 5 Meter vor uns und neben uns gesehen, aber mehr auch nicht. Geregnet hat es eigentlich auch den ganzen Tag. Und wir hatten, ich glaube auch beide, den kompletten Tag all unsere Klamotten an. Also wir hatten, da war es richtig kalt, es war windig, es war neblig, es hat geregnet. Es war trotzdem sehr schön tatsächlich.
War ein walisischer Abschied.
Ja, da ist man doch ein bisschen froh, dass man dann auch fertig ist, ne?
Ja, genau. Ja, da war am Ende waren wir schon sehr froh, dass wir in der Jugendherberge, wo wir angekommen sind, auch noch eine Jurte mieten konnten, wir dann einfach im Bett mit einem Kamin schlafen konnten. Aber also trotz dieser Bedingungen war das aber ein super schöner Tag, muss ich sagen, weil wir sind dann da eben durch die Berge in dem Nebel gelaufen und sind da auch nochmal auf eine Pferdeherde getroffen, die so mitten in diesem Nebel auf einmal auftauchte, durch die wir dann im Grunde auch mitten durchlaufen mussten und so. Also es war schon wirklich schön. Und zwischendurch hat man manchmal auch, wenn man Glück hatte, ein bisschen vom Meer gesehen. Also schön war es trotzdem, aber schon auch sehr walisisch am Ende. Und Wind war unglaublich.
Ja, und aber dann habt ihr es auf einmal geschafft. Nach 200 Kilometern seid ihr dann angekommen. Ihr habt noch eine Unterkunft gefunden mit Kamin, also schön warm. Was ist das dann für ein Gefühl, wenn man nach so langer Zeit, ich meine, 9 Tage wart ihr unterwegs, inklusive dem Pausentag und diesen Herausforderungen. Ich meine, die Reise oder die Tour war ja eigentlich schon an Tag 2 hätte sie vorbei sein können, hätte man sich dem hingegeben, dass halt eben Band gerissen ist. Ich meine, ich finde es ja sowieso krass, dass ihr da nochmal das durchgezogen habt und so weit und alles erlebt habt. Ja, aber wie habt ihr euch gefühlt nach dieser Tour?
Nass. Also nachdem man dann, wenn man ankommt, ist ja das Bedürfnis erstmal Dusche, Klamotten wechseln, essen, schlafen. Und danach war das aber so richtig, boah geil, wir haben jetzt gerade echt was geschafft. So, also es war immer noch, es war ja jetzt kein besonders langes Abenteuer, aber es war trotzdem irgendwie auf so einem geballten Zeitraum einfach so viele unterschiedliche Eindrücke. Und es war so auf der einen Seite erleichternd, das geschafft zu haben, und auf der anderen Seite waren wir auch so ein bisschen stolz, finde ich
schon. Ja, auf jeden Fall.
Also gerade weil das Wetter auch manchmal so. Ja. So widrig.
Also ich finde, da kann man auch sehr, sehr stolz sein. Also ich finde übrigens, ich weiß ja, also ich weiß ja nicht, was der Maßstab ist von Abenteuer. Ja. Ne? Also es ist ja immer so, dass so, was ist jetzt der Maßstab? Ist der Everest der Maßstab? Oder darf das auch einfach sein eigener Maßstab sein und sagen, hey, wir haben hier ein sehr, sehr cooles Erlebnis gehabt und wir haben es geschafft. Und darauf darf man auch einfach sehr, sehr stolz sein, egal ob andere schneller machen.
Ja,
absolut, ja.
In Anführungsstrichen besser, was auch immer das heißt. Ich finde, also für mich jetzt hier, hört sich das alles sehr, sehr cool an. Und vor allem ist das halt irgendwas, was ich halt vorher noch nie gehört habe. Und es wird wahrscheinlich ganz, ganz vielen so gehen, dass sie halt eben jetzt zum allerersten Mal Snowdonia Way hören und sagen, Regen, Nebel, Wind, hört sich irgendwie ganz geil an. Ich habe im Juni, August noch ein bisschen Zeit.
Ja. Ja, ja, wir haben uns auch bewusst den Juni übrigens, weil da soll es ganz
viel. Das Wetter ist eigentlich der beste Monat sein. Aber wir hatten ja auch zwischendurch gutes Wetter. Wenn man sich von zwischendurch Regen und Nebel nicht abschrecken lässt, dann ist es auch einfach wunderschön. Also das war wirklich eine tolle Erfahrung, ein super tolles Land, was sich super sympathisch auch für uns gezeigt hat und einfach, ja, echt schön war.
Und es ist auch wirklich was man eben auch machen kann, wenn man eben nicht so ein Fulltime-Abenteurer ist, ne? Also du kannst auch einen normalen Job haben und du kannst mit dem Auto in ein anderes Land fahren und trotzdem hast du halt so ein Erlebnis, wo du denkst, boah geil, jetzt war ich mal richtig in der Wildnis. Das ist schon ganz cool, finde ich.
Ja, und es ist ein guter Weg, wenn man eben vielleicht auch nicht auf so Menschenmassen und sowas steht. Also wenn man ein bisschen gerne seine Ruhe hat oder auch mal weniger Leute trifft, so quasi, dann ist das auf jeden Fall auch ein sehr guter Weg, den man machen kann, finde ich.
Ja. Ja, hört sich auf jeden Fall richtig gut an. Ihr habt immer mal wieder über eure Ausrüstung gesprochen, ne? Ihr habt halt eben die Sturmleinen und so weiter vergessen. Aber wir haben jetzt noch nicht, also ihr habt, ich glaube, lass mich mal kurz lügen, ist jetzt über eine Stunde her, dass wir darüber gesprochen haben, 12 Kilo oder 14 Kilo pro Person?
Ich glaube, mit 14 ungefähr sind wir
gestorben. 14
Mann. Man muss dazu aber sagen, wir hatten auch wieder 6 Kilo Hundefutter dabei.
Wir hatten ja auf jeden Fall eine Menge Hundefutter.
Ja, genau. Darauf wollte ich nämlich hinaus, weil ihr habt ja nämlich auch einen Hund, der, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, groß genug ist für die Kabine. Das bedeutet aber auch, dass er zu klein ist, um seine eigenen Sachen zu tragen. Das heißt, ihr müsst halt eben auch diese ganzen Sachen tragen. Er muss sich halt eben auch, wenn es jetzt noch irgendwelche spezielle Diäten und BARF oder weiß ich nicht, was alles gibt, da muss man ja auch mal alles drauf achten. Ja. So ist es bei uns.
Oh, ja.
Also wenn wir zum Beispiel eine Woche Kanutour machen mit Hund, dann haben wir halt eine Woche Trockenbarf oder was auch immer es halt so gibt. Deswegen fand ich das irgendwie ganz interessant. Also 14 Kilo, da ist halt eben 6 Kilo Hundefutter dabei. Das ist krass. Zwei-, Drei-Mann-Zelt?
Das ist ein Zwei-Mann-Zelt, genau.
Ja. Bei uns zum Beispiel, wir haben auch mal ein Zwei-Mann-Zelt dabei gehabt mit Golden Retriever. Größter Fehler ever. Also Drei-Mann-Zelt braucht man mit unserem Hund auf jeden Fall. War sehr kuschelig.
Und jetzt hat
jetzt brauchen wir ein Viermann-Zelt. Das ist halt krass.
Ja.
So jetzt mit so Kind und so, das macht alles nochmal.
Ja, quer, ne? Das schläft ja nie.
Ja. Also das ist das. Also früher sind wir ja mit Handgepäck um die Welt gereist. Wir sind so weit von diesem Minimalismus, den wir damals gelebt haben, entfernt heute. Das ist also. Keine Ahnung, wie das ging. Ernährung. ihr seid ja immer mal wieder, ihr habt ja auch, erst habt ihr die Bergtour gemacht, dann habt ihr die Taltour gemacht. Es ging ja immer mal wieder so durch Orte hindurch, ja, wo man vielleicht mal das ein oder andere Frische kaufen konnte und vielleicht auch mal einen Kaffee oder so konnte. Aber ihr habt ja auch viel wild gezeltet. Wie habt ihr euch da ernährt? Habt ihr diese Trockennahrung dabei gehabt oder habt ihr frisch, also habt ihr vor Ort eingekauft und dann dort was gekocht? Wie war das?
Also diese Trockennahrung benutzen wir eigentlich gar nicht. Im Grunde haben wir uns die aber mehr oder weniger selber gemacht, muss man fairerweise sagen. Also wir haben uns irgendwie quasi Couscous und so Soja-Chunks quasi in Ziploc-Beutel gemacht mit Gewürzen, so dass wir im Grunde nur Wasser kochen mussten und das da drauf kippen müssen. Und dann hat man quasi ein Abendessen.
Und Frühstück haben wir Porridge vorbereitet und mitgenommen. Genau. Wir hatten das auch so geplant, dass wir da bei unserem Pausentag in dem Ort, wir waren da in Bet Gellert, dass wir uns da so ein bisschen wieder eindecken können mit allen möglichen Essen, weil, also man kommt immer durch Orte, aber es ist schon auch ein Nationalpark in Wales. Also diese Orte sind jetzt nicht so, dass es in jedem Ort einen Supermarkt gibt.
Also man kann sich auf dem Weg schon ganz gut verpflegen, würde ich sagen. Auch, also es gibt auch Einkaufsläden, aber sie sind schon sehr klein, also zum Teil ähneln die eher einem Kiosk als einem Supermarkt. Ja, das aber so das Nötigste ne? kann man dann an vielen Orten schon kriegen.
In Bet Gellert voll. Also das war ja einfach.
Da war eigentlich gar nichts, genau.
Ja, genau. Da war nur ein Kiosk. Ja. Ne? Also da waren wirklich nur eben so Sachen wie Kekse. Die hat man richtig gut gekriegt, aber sonst nicht viel. Und zu unserer Rettung haben wir Baked Beans bekommen.
Ja.
Mussten wir aber Dosen dann mitschleppen.
Das war relativ schwer, genau.
Also wir ernähren uns vegan. Das ist grundsätzlich, würde ich mal sagen, kein Problem in Wales. In Cardiff zum Beispiel gab es ultra viele Restaurants und auch auf dem Snowdonia Way waren wir in einem Restaurant, das heißt The Eating Gorilla. Und das war extrem geil. Mhm. Ne? Also es war wirklich gute vegane Küche. Aber so in den Supermärkten ist es dann eben schon, dass sich das dann schon mal auf Baked Beans beschränken kann.
Ja.
Ja. Und jetzt nochmal eine ganz Frage. Wasser. Habt ihr Wasser immer mitgeschleppt? Habt ihr einen Filter dabei gehabt? Gab es überall Quellen? Wie habt ihr das denn gemacht?
Wir haben eigentlich immer einen Filter dabei. Und Wasser gibt es an jeder.
Also es regnet ja die ganze Zeit. Genau. Entsprechend gehe ich jetzt mal davon aus, dass das Wasser wahrscheinlich überall aus dem Boden halt irgendwie quillt.
Ja. Genau. Also die viele müsste man vielleicht, obwohl doch, ich glaube, mit den Schafen ist es besser, alles zu filtern. Also wir haben es halt gefiltert und es ist relativ kurz, bevor wir ins Camp quasi uns niedergelassen haben, haben wir dann einfach gefiltert, so was wir fürs Abendessen und fürs Frühstück brauchen. Und dann unterwegs immer mal wieder was man so unterwegs halt trinkt. Und das war auch komplett problemlos. Also da, wir haben einfach so einen kleinen Filter, wo man dann 1 Liter einfach durchpressen kann quasi. Und
ja. Okay, cool. Und jetzt die Unterkünfte, in denen ihr geschlafen habt. Also ihr habt ja ein paar Campingplätze gehabt und ihr habt auch am Ende das Hostel mit Hütte oder Jurte. Mhm. Wurde das spontan gebucht oder habt ihr das alles vorher gebucht?
Alles spontan.
Ja, genau.
Ja.
Also auch kein Problem?
Nee, gar nicht. Da bei diesem Campingplatz zum Beispiel, wo wir da auf dem ehemaligen Golfplatz übernachtet haben, wir haben das bei Google Maps dann uns schon vorher alles einmal rausgesucht, wo könnten wir campen. Und da saßen die dann vor ihrem Häuschen und wir kamen dann, waren die einzigen, die da schlafen wollten. Die hatten auch schon ganz gut einen Tee, die hatten irgendwie so einen Kurs gemacht oder so und das gerade gefeiert. Naja, und dann haben wir halt gefragt, ja, wir haben bei Google gesehen, dass man hier campen kann. Also, ja, kann man. Und dann.
Also, ja, was kostet es denn? £15.
Ja, genau.
Okay, gut. Mit Dusche, alles klar, super. Also, genau, wir haben uns vorher angeguckt, welche Optionen wir immer so haben, damit wir grob wissen, bis wo wir kommen müssen, um irgendwo unterzukommen, wenn wir das wollen. Und dann haben wir das spontan gemacht, dass wir halt die Routen eben auch dementsprechend anpassen können oder mal mehr oder weniger laufen können, als geplant war vielleicht oder so.
Ja, okay, super. Also relativ entspannt. Mhm. Wie hat euer Hund das denn mitgemacht?
Also der ist Spanier.
Und was heißt das?
Der liebt es, wenn es warm ist.
Ah, okay.
Ja. Und trocken vor allem.
Mhm, ja, der ist kein Freund von Wasser, das stimmt.
Nee, gar nicht. Er hat in Wales gelernt, Flüsse zu durchqueren, ja. Also Bäche. Das hat er gelernt. Regen fand er so semi-geil. Also als wir dann so mal den ersten Tag hatten, wo es dann mal nur durchgeregnet hat, war der auch wirklich am Ende so, ja okay, ciao, ich suche mir jetzt einfach jemand an. Aber ansonsten hat er das richtig cool mitgemacht. Mhm. Also der ist relativ sportlich, muss man schon sagen. Ist so ein Podenco-Mix. Sollte der Hund für diese Tour, finde ich, auch sein.
Ja, doch, ja.
Dürfte ja. Der schon, genau. Aber ansonsten, ja, waren die Etappen perfekt für den. Man muss halt mit Hund mehr Pausen machen. Das ist schon...
Ja, gerade wenn es heiß ist vor allem. Also an den Tagen, wo es auch wirklich heiß ist, da muss man schon immer sehr gut drauf achten, dass der Hund nicht überhitzt, finde ich.
Ja.
Und auf der anderen Seite, wenn es kalt ist, braucht er halt auch einen Vlies und einen Regenmantel. Also... Kommt immer auf den Hund ein bisschen an natürlich, aber unser macht das eigentlich sehr gut mit. Und dieses im Zelt schlafen, da hat er seinen eigenen Schlafsack. Das macht er auch super gerne. Also da freut er sich eigentlich immer drüber. Das ist für ihn, glaube ich, auch die ideale Lösung, weil er eher so ein Hund ist, der Trennungsangst hat. Und wenn wir dann alle drei in einem Zelt schlafen, ist das für ihn, glaube ich, die perfekte Lösung.
Ja, okay, perfekt. Sehr, sehr cool. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe viel Neues gelernt. Der Snowden Way, Snowdonia Way, Snowden Way. Mega cool. Also ich hoffe, dass wir den einen oder anderen inspiriert haben, vielleicht das nachzumachen. Mhm. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Zeit und dass ihr euer Wissen mit uns geteilt habt.
Danke dir.
Ja, danke, dass wir es teilen durften.
Wo geht's als nächstes hin? Das ist ja nicht die erste Fernwanderung und hoffentlich nicht die letzte.
Nee,
wir wollen nach Frankreich für 3 Monate.
Oh.
Star Trek.
Und da steht welcher Weg an?
Der Hexatrack, das ist so ein relativ neuer Fernwanderweg. Wir machen davon nicht den kompletten, aber so 2500 Kilometer, glaube ich, ungefähr.
Also noch nie von gehört. Also, ihr seid herzlich eingeladen, nochmal darüber zu sprechen, wenn ihr dann fertig seid. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, dass ihr hier wart.
Ja, danke, ebenso.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao. Ciao.
Das war's für diese Woche. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder, hier ab 4 Uhr morgens im Off the Path, der Reisepodcast, oder im Off the Path Daily im Anschluss. Da findest du nämlich jeden Werktag, montags bis freitags, eine kurze Folge über unsere spannende Welt. Bis dahin, pass auf dich auf und bleib gesund.